Willkommen bei Vitamin P, der Podcast über psychische Gesundheit von und mit Kopfvitaminen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Podcast Vitamin P, zu einer neuen Folge darf ich nun begrüßen, und ich habe jemand ganz Besonderes hier quasi mir gegenüber sitzen. Das ist Jessie James Lafleur. Sie ist ganz, ganz bekannt im Bereich Spoken Word. Sie ist Podcasterin, sie ist Künstlerin und bereits seit langer, langer Zeit unterwegs, um mit kreativem Wort und mit ganz, ganz kreativen Gedanken, wovon sie uns heute auch berichten wird, so ein bisschen auch die Menschen, die Menschheit, Frauen zum Beispiel auch und andere Zielgruppen, vulnerable Zielgruppen auch anzusprechen und ihnen so ein bisschen auch zu vermitteln, wie man im Leben vorankommt, wie man auch sich selbst stärken kann, Selbstwert entstehen lassen kann. Und das macht sie mit Songs, mit Poesie und mit ganz, ganz vielen Dingen, die sie ja einfach selbst entstehen lässt, und sie probiert das auch so ein bisschen den Leuten an die Hand zu geben. Und ich finde das ganz, ganz cool, weil das auch was mit psychischer Gesundheit zu tun hat. Deswegen auch heute zu Gast. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr geehrt, dass du heute mit dabei bist, liebe Jessie, nämlich im Bereich der psychischen Gesundheit etwas zur Stärkung des eigenen Selbst. Also herzlich willkommen heute hier. Und ja, es freut mich sehr, dass du mit dabei bist heute.
Hallo lieber Frederik, vielen lieben Dank. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Das ist die schönste Anmoderation, die ich, glaube ich, jemals bekommen habe. Ich möchte dich sehr, sehr gerne auf Tour mitnehmen. Dann kannst du mich nämlich jedes Mal ankündigen, bevor ich auf die Bühne gehe.
Ja, das kann ich gern machen. Und das ist auch tatsächlich, Sympathie entsteht ja immer in den ersten 3-4 Sekunden. Und als wir dann telefoniert hatten, um das zu besprechen, ich war ja selber total erstaunt, dass du so offen bist und dass du sofort gesagt hast, ja, weil du ja wirklich tatsächlich auch sehr renommiert bist. Du bist bekannt, du bist in ganz Deutschland unterwegs und auch ja einfach richtig, richtig gut gebucht letztendlich, und gebucht im Sinne von, dir hören die Leute zu und die Leute nehmen sich was mit. Also es ist für mich genauso eine ganz, ganz große Wertschätzung, dass ich dich heute hier habe und dass du uns berichten kannst. Ganz kurz zu dir. Dich gibt es seit über 30 Jahren. Du bist seit über 30 Jahren auch unterwegs mit deinen Wörtern. Du bist kreativ im Denken. Du stammst aus Aachen, bist im Dreiländereck groß geworden und hast in 13 Ländern gelebt und doppelt so viele bereist und wahrscheinlich noch ganz, ganz viele mehr, die es also dann zukünftig vielleicht noch für dich gibt.
Also ganz kurze Korrektur, ich stamme aus Ostbelgien, also ich komme tatsächlich aus der östlichsten Ecke Belgiens, ich gehöre einer sprachlichen Minderheit an. Es ist aber richtig, dass mein Geburtsort Aachen ist. Das liegt daran, dass meiner Mutter dort die Fruchtblase geplatzt ist und sie dann halt schnell in ein Krankenhaus musste. So heißen, ich habe 24 Stunden in Deutschland verbracht und dann bin ich einmal über die Grenze gefahren und dort dann auch tatsächlich aufgewachsen. Also mein Bezug zu Deutschland ist viele Jahre eigentlich nur die deutsche Sprache gewesen. Und das, finde ich, ist aber ein richtig toller Einstieg in dieses Gespräch, denn das ist auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, mich mit Sprache zu beschäftigen, weil ich sehr, sehr lange unter meiner gespaltenen Identität gelitten habe. Das ist so ein bisschen der Grundtenor, der traurige Grundtenor meiner gesamten Jugend. Und dementsprechend finde ich das eigentlich total toll, dass dir dieser kleine Fauxpas gerade passiert ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, Asche auf mein Haupt, Mann, oh Mann. Aber cool, dass du die Brücke geschlagen hast, weil es soll ja so ein bisschen auch darum gehen, du machst ganz, ganz viel, du wirst gleich berichten, wo du unterwegs bist, und oben drüber steht, ja, die Frauenwelt quasi, ohne Frauen bleibt die Welt so, wie sie ist. Es geht so ein bisschen heute um das Thema Stärkung des eigenen Selbst. Und ja, was würde dir spontan gleich zu Beginn einfallen, was die Stärkung des eigenen Selbst, was das mit dir zu tun hat, beziehungsweise hast du es auch schon gesagt, eine gespaltene Identität, sich damit auseinanderzusetzen, und welche Rolle diesbezüglich die Sprache für dich hat?
Ich bin in einem kleinen Dorf in Ostbelgien aufgewachsen und habe sehr früh angefangen, mich mit Hip-Hop und Skateboarding zu beschäftigen, was natürlich, wenn du von einem kleinen Dorf kommst, erstmal für die meisten total abstrakt ist. Ich denke, die Geschichte, die ich gerade erzähle, werden sehr, sehr viele kennen. Und so war das auch für mich. Ich komme aus einem Gebiet, wo man Französisch und Deutsch spricht. Dementsprechend hat man einen leichten Akzent. Ich hatte diesen Akzent nie so wirklich, weil meine Familie sehr darauf geachtet hat, dass ich ein sehr gutes Hochfranzösisch und eben auch Hochdeutsch spreche. Dementsprechend habe ich nie so wirklich dazugehört. Also schon allein über meine Sprachidentität und dann auch noch über meine Identität, was Kultur und Sport anging. Und habe mich dann sehr oft sehr alleine gefühlt und bin auch ein immenses Opfer von Mobbing gewesen. Also ich habe so krasse Mobbing-Erfahrungen gemacht, dass ich dann auch mit 16 die Schule abgebrochen habe, weil es einfach nicht mehr ging. Und ich sage immer, hätte ich den Hip-Hop damals nicht gehabt, die Möglichkeit, auf einer Bühne zu stehen, die Möglichkeit, Teil einer Gruppe zu sein, dann würde es mich wahrscheinlich heute nicht mehr geben. Davon bin ich überzeugt. Und dazu muss ich sagen, dass natürlich Hip-Hop-Skateboarding, können sich alle vorstellen, ist heute Gott sei Dank nicht mehr so, war es aber zu meiner Zeit, auch wenn ich mich jetzt verdammt altern höre, so lange ist es nun auch wieder nicht her, aber das zeigt eben auch, dass feministische Strömungen immer noch benötigt werden. Hip-Hop und Skateboard ist immer schon ein sehr, sehr, sehr männerdominiertes Plateau gewesen, auf dem du als Frau eigentlich nie viel zu sagen hattest. Ich hatte aber das ganz große Glück, Teil einer Jungs-Crew zu sein, die mich sehr gepusht haben, die mir gezeigt haben, wie man ein Mikro hält, wie man freestylt, wie man vernünftig schreibt, haben mir die ganze Zeit Mixtapes und Tracks zukommen lassen, haben gesagt, hier, hör da mal rein, Jessie, versuch deine Rhymes zu trainieren. Es ist besser, wenn du deine Texte so schreibst, dein Flow etc. etc. Und dieses gepusht werden und auch ein Stück weit gelehrt werden. Also ich würde immer sagen, dass das heute, dass das wahrscheinlich meine damaligen Mentoren waren, wegen denen ich heute überhaupt diese Arbeit machen kann. Und das ist mir dann erst sehr viel später aufgefallen, als ich dann nach Südfrankreich gegangen bin, was es für ein immenses Privileg ist, wenn du die ganze Zeit die Möglichkeit erhältst, dich ausdrücken zu können. Ich bin davon überzeugt, dass mich das in dieser sehr schweren Jugend von Drogen und Alkohol abgehalten hat. Heute blicke ich auf diese Zeit zurück und sage mir, ich wäre die perfekte Anwärterin für Drogen- und Alkoholmissbrauch gewesen, definitiv. Also ich bin zu diesem Zeitpunkt zwischen 15 und 18 so unfassbar hart an der Grenze zu Depressionen oder überhaupt zu tiefer Trauer. Und es ist einfach ein unfassbar schwieriges Leben gewesen und dann auch noch mitten in der Pubertät. Ich meine, du brichst die Schule ab, deine Eltern schmeißen dich raus, du bist heimatlos, dann bist du hauslos, obdachlos, du weißt nicht so wirklich, wohin mit dir. Da passiert das sehr schnell, dass man sich dann in Alkohol und Drogenkonsum flüchtet. Und ich hatte halt den Hip-Hop. Und deswegen kann ich heute mit sehr, sehr viel Stolz sagen, dass ich damals nicht abgerutscht bin. Und dass das aber ein Privileg war und nicht einfach nur Charakterstärke, das ist mir dann sehr viele Jahre später aufgefallen. Und das war dann auch tatsächlich der Grundstein zu sagen, das, was mir damals geholfen hat, das möchte ich gerne anderen mitgeben.
Was war denn, du hast das so schön formuliert, also ausgedrückt quasi, das Ausdrücken von Gedanken oder von dem, was in dir gewabert hat, zum Beispiel in dieser Zeit. Was hat das mit deinem Selbst so ein bisschen damals gemacht? Du hast es angedeutet, dass dann sicherlich Dinge auch verarbeitet wurden.
Na, es hat mir natürlich ein immenses Selbstvertrauen gegeben. Du hast ja die ganze Zeit das Gefühl, klein zu sein. Du sitzt in der Schule, du wirst gemobbt, zu Hause wirst du von deinem Stiefvater verprügelt, dann kümmert sich keiner so richtig um dich und die ganze Zeit zweifelst du an deiner Daseinsberechtigung. Ich denke, dass das ein ganz normaler Prozess ist. Das ist das, was mit uns passiert, wenn wir die ganze Zeit gespiegelt bekommen, dass wir nicht wichtig sind durch die eigenen Eltern, wenn wir keine richtigen FreundInnen haben, wenn die LehrerInnen einen nicht wirklich zuhören, dann zweifelt man an seiner gesamten Existenz. Und wenn dann eine Form der Kunst um die Ecke kommt, die dir das Gefühl gibt, mitmachen zu können und die dir sagt, nein, you belong und du hast Talent und wir wollen mit dir zusammenarbeiten und wir wollen, dass du mitmachst und komm mit auf die Rampe und komm mit zu den ganzen Hip-Hop-Partys, dann gibt dir das natürlich das Gefühl, irgendwo einen Platz zu haben und hinzugehören, was dann wiederum dazu führt, dass du dich sehr viel selbstsicherer fühlst und eben auch die Kraft, die nötige Kraft hast, am nächsten Tag wieder aufzustehen.
Ja, es ist quasi so ein bisschen eine Mischung, die ich raushöre. Also das eine ist so das Kollektiv, da irgendwie auch zugehörig zu sein, wie du es beschreibst, und das andere ist so ein bisschen die eigene Individualität dann auch zu erleben und das vielleicht auch so ein bisschen einprägsam zu gestalten für sich selbst, um sich in so einem Dschungel vielleicht auch von vielen verschiedenen Einflüssen und vor allem auch vielen, vielen Bewertungen, kann ich mir vorstellen. Mobbing ist ja auch massive negative Bewertung, die du dann noch erlebt haben musstest. sich dann trotzdem zu finden, dass man irgendwie auch diese positive Identität dann für sich auch hat. Also man hat quasi so ein bisschen beides. Also das kollektiv gemeinsam auf die Bühne zu gehen und gleichzeitig Rückhalt zu bekommen und auf der anderen Seite dann auch sich individuell irgendwie zu entwickeln. So hört sich das an.
Ja, das Schöne ist, dass wir haben ja eben gesagt, ich bin Spoken Word Künstlerin und so heißt ja auch mein Projekt Spoken Word Akademie. Und viele Menschen fragen sich, was ist denn dieses Spoken Word? Wie ganz viele in der Lausitz sagen, wir nennen das Spoken Word. Macht ihr? Und Spoken Word ist ein englischer Begriff für gesprochenes Wort. Viele wissen nicht, dass Spoken Word seinen Ursprung in den 50er Jahren hat und zwar als Konsequenz von Jazz. Also im Endeffekt ist Spoken Word der Versuch, mit Worten das zu imitieren, was Instrumente im Jazz auf der Bühne machen. Also ein sehr taktloser, schon fast reimloser, sehr fluider, melodiöser Klang, der nicht wirklich einem Schema folgt. Und das finde ich halt total spannend, weil wenn wir Literatur und Reim und Gedicht in der Schule lernen, ist immer das Versmaß, dann ist da A, B, A, B, A, A, B, B. Also, ne, wir analysieren das, wir stecken es in Perioden und so weiter. Und dann hast du das gesprochene Wort, das einfach schon fast revolutionär sagt, nö, ich beuge mich diesen ganzen Schemen und Ansprüchen und diesen Jahrhunderten nicht. Ich existiere einfach aus der körperlichen Performance und der Sprachmelodie heraus. Und das ist natürlich total spannend, wenn man dann noch daran denkt, dass Spoken Word der Vorgänger von Rap ist. So heißen, es folgte dann die Generation in den 70ern und 80ern, die das gesprochene Wort mit Beats und Musik unterlegten. Und ganz konkret war das ja DJ Kool Herc in The Bronx in Sedgwick Avenue in New York, der ja damals dann tatsächlich damit angefangen hat, eben gesprochenes Wort mit Beats zu unterlegen, beziehungsweise damals eben mit Funk und Soul und Jazzplatten, die er dann gescratcht hat. Also total spannend, diese Entwicklung. Und ich sage auch, es hat für mich auch nie wieder eine andere, krasserere Entwicklung aus literarischer Sicht gegeben. So heißen, wenn wir über das gesprochene Wort und auch über Hip-Hop sprechen, dann müssen wir auch darüber reden, dass das vorrangig afroamerikanische, schwarze Menschen waren, die eben diese Kunst- und Kulturform so riesig groß gemacht hat, die ja heute von jedem gemacht wird. Und das ist total wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir über eine Bevölkerung sprechen, die diese Kunst gemacht hat, um auf die Apartheid, die Unterdrückung und auch über ihre Diskriminierung zu sprechen. So heißt der Drang, über etwas zu reden, was einem wehtut, ne? Die Ungerechtigkeit, das, was das mit einem macht, das ist das, was Literatur schon immer schaffen wollte. Deswegen schreiben wir, deswegen kreieren wir. Jeder, der ein Gedicht schreibt, nur der Schönheit wegen, kann das natürlich tun, aber das ist ein anderer Anspruch und das verfolgt nicht das gesprochene Wort. Und dementsprechend kannst du mit dieser Kunstform, ob das jetzt im Hip-Hop ist oder wie wir das eben machen, ohne die Beats, sondern dann wirklich nur mit der eigenen Sprache, kannst du das nicht nur für dich selbst nutzen, sondern die Quintessenz ist eben, und darauf wollte ich hinaus, dass du immer Teil einer Gruppe bist, die das macht. Ob du da jetzt zu Hause alleine sitzt und einen Online-Workshop machst oder ob du tatsächlich mit einer Gruppe wie bei den Lost Poetas oder bei unseren Lost Poets zusammenarbeitest, du bist nie allein, weil du in die Fußstapfen von Menschen steigst, die schon vor dir versucht haben, mit Hilfe von Poesie ihr eigenes Leben beziehungsweise die gesamte Welt ein wenig zu verändern.
Ich muss da gerade innerlich und äußerlich sehr lächeln, weil ich dir sehr gern zuhöre. Du hast echt einen ziemlich coolen Drive bei dem, was du berichtest. Ja, das inspiriert mich ungemein, weil ich habe so ganz spontan, wir hatten ja ganz kurz uns auch eingegroovt vor dem Gespräch, da musste ich an die Gedichtanalyse denken, so aus Schulzeiten. Das ist
Oh
natürlich,
je.
ja, ne? Und das hat ja einen ganz anderen Anspruch, was du gerade vermittelt hast. Da geht es ja um was ganz, ganz Großes. Es geht quasi um eine Sinnhaftigkeit. Und Sinnhaftigkeit ist ja auch das, wo wir fast immer wieder bei unserem Podcast auch immer wieder auch hinschauen, wo wir sagen, wir brauchen so ein Stück weit auch eine Passion vielleicht und eine Leidenschaft oder eben so was Sinnhaftes, wo du auch über das Kleine irgendwie dich größer machen kannst. Und das hat ja auch viel mit Selbststärke zu tun, indem ich dort, und das höre ich so ein bisschen auch raus, wenn man dieser Strömung folgt oder dieser Tradition oder diesen Grundlagen, dann gehört man einer großen Gemeinschaft auch irgendwie an. Und es hat natürlich auch scheinbar diesen individuellen Charakter, dass ich mit diesen Worten das auch ausdrücken kann, was vielleicht in mir liegt, ne, was mich umtreibt. Und das kann ich tatsächlich auch irgendwie, ja, produktiv verarbeiten, möglicherweise.
Das Zauberwort lautet Selbstwirksamkeitserfahrung und das ist eigentlich ein perfekter Einstieg in das Projekt Lost Poetas, das ich letztes Jahr durchgeführt habe, worüber du ja auch mit mir heute sprechen wolltest. Und da ist es nämlich total spannend. Ich habe nämlich mit jungen sorbischen Frauen zusammengearbeitet, zwischen 16 und 20, die zu dem Zeitpunkt weder geschrieben noch auf Bühnen gestanden haben. Also wir sprechen jetzt nicht von jungen Lausitzerinnen, die irgendwie schon im Theaterkollektiv angehörten oder in ihrer Freiheit jetzt, Freiheit in ihrer Freizeit, Entschuldigung, aber in ihrer Freizeit und Freiheit Texte oder Gedichte verfasst haben, die kamen über einen Schulworkshop in mein Projekt. Ich arbeite mit dem Sorbischen Gymnasium in Bautzen zusammen, da mache ich einmal im Jahr eine Projektwoche. Dort habe ich dann die jungen Frauen kennengelernt und eine junge Sorbin namens Pia Krautsetz, die aus Reckelwitz kommt, sagte dann zu mir: Jessie, ich finde die Projekte der Spoken Word Academy alle total toll, aber weißt du, was geil wäre, wenn wir so einen eigenen Space nur für Frauen hätten, wo Frauen sich treffen, gemeinsam auch mal so ein bisschen ranten können und abhaten können und dass daraus dann vielleicht Texte entstehen. Und zu dem Zeitpunkt war Pi 17 und ich finde es total toll, wenn Jugendliche den Weg in unsere Spoken Word Academy finden, diese Grundausbildung machen und dann mit eigenen Ideen kommen. Und wenn die mit eigenen Ideen kommen, dann machen wir diese Motivation nicht kaputt, sondern wir nehmen sie auf und sagen, dann lass uns das tun, Pi. Und dann setzen wir uns auch hin und dann schreiben wir Förderanträge zusammen mit den Jugendlichen. Dann kriegen die auch die Möglichkeit, ein Honorar für sich festzulegen. Also auch nochmal immer wieder diese Wertschätzung auch gegenüber der Arbeit, die ja dann auch erbracht wird. Und die Aufgabe, die Pia dann hatte, war, die jungen Frauen dafür zu finden. Und das hat sie dann auch gemacht. Und am Ende hatten wir 7 junge Frauen plus ich, zähle mich jetzt eigentlich einfach mal dazu, also 8. Und alle nicht wegen mir, sondern weil Pia gesagt hatte, es ist eine tolle Sache. Lass uns da einfach mal mitmachen. Das wird großartig. Und dann habe ich mit denen Workshops gemacht, online. Das ist einfacher, weil die ja auch in der Oberlausitz verstreut in so kleinen Dörfchen wohnen. Und dann haben sich so ganz langsam daraus Texte ergeben und die Texte wurden immer mehr und die wurden immer mehr und an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, mit diesen Texten müssen wir was machen. Und dann war meine Idee, lass uns eine Performance auf die Bühne bringen, eine Spoken Word Performance. Eine Spoken Word Performance ist wie eine Lesebühne, aber mit Elementen aus dem Theater. So heißt, du guckst dir eine abendfüllende Bühnenperformance an, wo es aber keine wirkliche Handlung gibt, also die Texte erzählen sozusagen die Handlung. Und dann haben wir tatsächlich alle Texte genommen, die so ein bisschen davon von Aufbruch und auch Ausbruch sprachen. Und daraus ergab sich dann Frustratia. Mit dieser Performance sind wir dann ein halbes Jahr lang durch ganz Sachsen und bis nach Berlin getourt und haben dort auch die sorbische Sprache auf die Bühne gebracht, haben im Rahmen von Podiumsdiskussionen über die Region, über das Sorbische gesprochen. Und dann waren so viele begeistert davon, dass wir dann sagten, lass uns noch ein Buch rausbringen. Und dann haben wir ein Buch rausgebracht, das haben wir selbst gemacht, weil wir keinen Verlag finden konnten, weil alle Verlage gesagt haben, zu nischig, ach, nur junge Frauen, es verkauft sich nicht, hast nicht gesehen. Und dann auch noch das Sorbische. Wir wollten ja unbedingt eine deutsch-sorbische, obersorbische Anthologie rausbringen und alle so, nee, es verkauft sich nicht. Dann haben wir es einfach selbst gemacht und es Pospieszynski auf pures weiblich genannt und dieses Buch, wir haben noch gezittert. Boah, wenn wir 350 Exemplare drucken lassen, verkaufen die sich denn alle oder kriegen wir die alle unter? Und wir haben jetzt schon eine Warteliste für die zweite Auflage.
Ich bin auch drauf. Also ich.
Naja, dein Exemplar liegt ja noch hier, Gott sei Dank.
Ah, Glück gehabt.
Naja, das habe ich, das kriegst du noch, keine
Ja.
Sorge.
Das ist,
Aber
aber.
das. Aber, und da sind wir bei der Selbstwirksamkeitserfahrung, weil das Krasse ist, die Mädels haben dann auch tatsächlich im Sächsischen Landtag performt. Die haben Politikerinnen getroffen, die sind von Gesine Mertens im Sächsischen Ministerium, sind die empfangen worden in Dresden. Und da haben die gemerkt, krass, ich habe doch eigentlich nur einen Text geschrieben und daraus ergibt sich, dass mir Politikerinnen zuhören, daraus ergibt sich, dass Menschen mir zuhören. Und noch viel krasser, dass die in ihrer sorbischen Zeitung eine super positive Rezension bekommen haben, in der sächsischen Zeitung einen riesengroßen Artikel und absolut geil, die Möglichkeit, in der sorbischen Zentralbibliothek aufgenommen zu werden. Und das ist das allererste Mal in der Geschichte der sorbischen Literatur, dass du eine Anthologie, eine Geschichtsanthologie nur mit sorbischen Frauen stehen hast. Und in dem Moment kann man sagen, dass dieses Projekt, das nur mit ein paar Texten angefangen hat und mit dem Wunsch von Pia, lass uns doch mal hier zusammenkommen und gemeinsam irgendwie ein bisschen abhaten, dass sie damit Geschichte geschrieben haben. Und da bin ich total stolz auf meine Mädels, definitiv. Und das ist, finde ich, ein grandioses Beispiel, um zu erklären, was diese Kunstform schaffen kann.
Ich finde das so berührend, weil das ja mit einem Gedanken, mit einem kleinen Gedanken oder mit einem kleinen Wunsch irgendwie angefangen hat. Und es hat einen unglaublichen Lauf genommen. Und Selbstwirksamkeit ist ja quasi das, was ich am Ende irgendwie raus habe. Aber es ist ja vor allem auch der Prozess, dass ich also auch merke, dass ich von dem einen zum nächsten irgendwie komme und dass ich dann auch feststelle, es gibt eine Resonanz zum Beispiel, wie du das gerade beschrieben hast. Und ich habe hier einen Auszug aus der Beschreibung, und zwar in 4 Kapiteln brutal, ehrlich und schonungslos, emotional mit einer bitteren Realität auseinandersetzen. Also setzt man sich mit den Themen auseinander, mit den Texten, in der Sexismus, Tabus, Gewalt und Vorurteile gegenüber Frauen nach wie vor existieren. Und man hat diesbezüglich einen Ausdruck dann, also wieder dieses Ausdrücken, was du ganz am Anfang gesagt hast. Hast du das Gefühl, dass das neben dieser Geschichte, wie das dann noch entstanden ist, dass das auch etwas zur eigenen Situation, zur eigenen, ja, zum eigenen Selbst oder Verarbeitung von eigenen Erfahrungen auch beigetragen hat?
Wahnsinnig viel. Warum, kann ich dir nämlich auch sagen. Und da sind wir nämlich, also nach der Selbstwirksamkeitserfahrung kommt dann die gemeinschaftliche Erfahrung. Und die gemeinschaftliche Erfahrung entsteht darüber, dass Menschen, fremde Menschen nach deinem Auftritt zu dir kommen und die sagen, deine Geschichte hat mich berührt, weil ich habe das Gleiche erlebt. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns selber weniger alleine fühlen, in dem, was wir erlebt haben, ist das immer eine Form der Hilfe für einen Verarbeitungsprozess. Und das haben wir in diesem Projekt die ganze Zeit gemerkt. Das habe auch ich gemerkt. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich auch sehr oft mir selbst gegenüberstand in dem Projekt. Ich habe auch im Vorwort habe ich geschrieben, hätte mir mal damals, als ich 16 war, jemand gesagt, dass ich ein Frauenkollektiv gründen würde, dann hätte ich diese Person ausgelacht, weil diese krassen Mobbing-Erfahrungen kamen nicht durch Jungs, die kamen ausschließlich durch Mädchen aus meiner Klasse. Und dementsprechend sind Frauen immer ganz großes Problem für mich gewesen. Also ich habe mich immer schon sehr, 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 sehr viel wohler mit Männern gefühlt als mit Frauen. Und gerade als diese ganze Feminismusdebatte losging, hatte ich auf einmal das Gefühl, ich muss jetzt Männer hassen und alle Frauen lieben. Also alle Männer sind erstmal stehen unter Generalverdacht und alle Frauen sind böse. Und ich habe aber gerade in der Kunst- und Kulturszene wieder ganz, ganz schlimme Erfahrungen mit anderen Kolleginnen gehabt. Also ich kann dir eins sagen, also die Ellbogen von Frauen sind unfassbar spitz, ne? Und die tun auch richtig weh. Und ich glaube, dass dieses Lost Poetas-Projekt wahrscheinlich unterbewusst auch für mich eine Form der Verarbeitung war, um einfach auch damit abzuschließen und zu sagen, ich kann mein eigenes Girl Squad gründen und ich kann junge Frauen ein Stück weit so fortbilden, weil erziehen ist das falsche Wort, das mache ich nicht, aber fortbilden, dass sie zu den Frauen werden, die solidarisch sind, die andere Frauen unterstützen. Ich kann jungen Frauen beibringen, dass wir nicht im krassen Konkurrenzkampf zueinander stehen, sondern dass wir uns die Hände reichen müssen, dass Feminismus nur funktioniert, wenn wir das gemeinsam angehen. Und dementsprechend würde ich sagen, ich glaube, das ging vielen von uns so, definitiv. Und dann in Kombination mit dem, was das Publikum zu uns gesagt hat, also zur Performance und zu den Texten, glaube ich, ist das so eine krasse Form der Anerkennung dann auch gewesen, woraus wir dann alle sehr, sehr viel für uns mitgenommen haben, auch für unsere eigene Persönlichkeit. Aber ich glaube, diese Idee der weiblichen Solidarität in Kombination mit den Mädels und dem Publikum, ich glaube, das ist für uns alle sehr, sehr heilend gewesen, dass es das tatsächlich geben kann, weißt du?
Das finde ich echt gut. Also finde ich eine krasse Erfahrung. Und mich würde interessieren, fällt dir nochmal, du hast es gesagt, die Resonanz vom Publikum, was war da so eine typische Resonanz oder was war so einprägsam möglicherweise?
Also wenn du magst, erzähle ich dir unseren wahrscheinlich größten Erfolg.
Ja, gerne,
also wir
gerne.
Haben super viele Resonanzen bekommen. Die Leute haben uns ja E-Mails geschrieben, haben uns auf Social Media geschrieben, aber wir haben tatsächlich eine Situation gehabt, die steht für uns so stellvertretend für das, was wir erreicht haben. Und dabei ist sie eigentlich total simpel. Wir haben letztes Jahr im Dezember in Kulo, Wittichenau, den ersten sorbisch-feministischen Weihnachtsmarkt in der Geschichte Deutschlands, wahrscheinlich auch der Welt, veranstaltet und diesen Tag dann auch gewählt, um offiziell unsere Buchpräsentation zu zelebrieren. So heißen, an dem Tag haben wir dann einen coolen Bücherstand da aufgestellt, inmitten der anderen jungen sorbischen Frauen, die da waren und ihre Dinge verkauft haben. Und dann hatten wir auch so eine kleine Lesung auf der Bühne. Und im Rahmen dieser Lesung hat Tabea ihren Text Ein Weihnachtsfest vorgestellt. Und in diesem Text erzählt sie nämlich, kurz zusammengefasst, dass an Weihnachten die Männer immer dafür gefeiert werden, wenn sie die Gans durchschneiden, dann klatschen immer alle. Und dass aber die Frau meistens den Baum geschmückt hat, die Geschenke verpackt hat, gekocht hat, dekoriert hat und so weiter. Das wird von keinem gesehen, das wird so selbstverständlich genommen. Und in diesem Text reflektiert sie eben dieses traditionelle Bild und dass, wenn wir das nicht jetzt ändern, dass dann auch weitere Generationen von jungen Frauen sich dort an diesem Herd wiederfinden und das nicht hinterfragen, weil es ihnen ja so beigebracht wird. Ich finde, das ist ein total starker Text, der sehr kurz ist, aber es zeigt eben auch, dass Texte nicht lang sein müssen. Und wir hatten an diesem Abend eine Gruppe von 5 älteren Frauen. Ich glaube, die jüngste war 72 oder so. Und die haben tatsächlich den Geburtstag des Ehemanns oder also eines Ehemannes der 5 Frauen verlassen, weil sie keine Lust mehr hatten und sind dann stattdessen zu uns gekommen. Und sie wollten eigentlich nur mal reingucken und auch einen Glühwein trinken und dann auch eigentlich wieder zurückgehen. Und dann war die Lesung vorbei, dann haben wir die Leute dazu eingeladen, über unseren Mini-Weihnachtsmarkt zu laufen, noch ein Glas Glühwein zu trinken, was zu essen. Wir hatten so einen kleinen Fressstand aufgebaut und dann meinte dann eine so, so, sollen wir dann auch zurückgehen? Und wir hörten das so aus der Ecke und dann sagte die andere, die Älteste, wenn nicht sogar, ganz ehrlich, das, was die junge Frau da auf der Bühne gesagt hat, das ist so richtig, das ist so richtig. Wisst ihr was? Wir bleiben einfach hier, sollen die Männer gucken, wie sie klarkommen. Und da sind die geblieben. Da sind sie knallhart bis zum Schluss geblieben. Und ich glaube, das hat uns so gerührt, weil das ist nämlich so eine ältere Generation von traditionellen sorbischen Frauen, die eigentlich so tief in ihrer Tradition auch sind, dass das dann für uns tatsächlich so eine Form von Sieg war, einfach auch zu sehen, ey, guck mal, unsere Texte sprechen nicht nur unsere Generation an, sondern auch alle anderen. Und da sind wir wieder bei der weiblichen Solidarität. Also steht eine 17-Jährige auf der Bühne und ruft sozusagen zur weiblichen Revolution auf. Und so eine Gruppe von älteren Damen zwischen 70 und 85 fühlen sich total davon angesprochen. Und ihr Akt der Revolution ist in dem Moment, nicht zurück zum Geburtstag des Ehemanns zu gehen.
Das ist eine sehr, sehr gute Symbolik. Das heißt, es ist ja quasi auch so ein Beitrag zum Wertewandel oder zum Werteverständnis auch irgendwo. Und das Ansprechen auch von älteren Generationen, die, wie du gerade gesagt hast, dieses Traditionalistische irgendwie auch drin haben oder in den Grundüberzeugungen irgendwie mit drin stecken hat.
Ja, total. Und in dem Moment, also ich meine, ich habe auch einen Backlash bekommen. Es wurde auch in Frage gestellt, ob eine nicht sorbische Frau mit sorbischen Mädels zusammenarbeiten dürfte. Ein sorbischer Grünen-Politiker aus Bautzen hat auf Facebook mich sehr krass kritisiert für mein Vorwort. Und also es gab da schon in der Hinsicht natürlich auch Gegenwind, aber es war ein Lüftchen. Das war kein Gegenwind, es war ein Gegenlüftchen. Also wir haben echt das Gefühl, etwas Krasses geleistet zu haben, einfach nur über ein paar Texte. Und das zeigt mal wieder, wie unfassbar stark das Wort ist, wenn es von Herzen kommt. Also wenn es wirklich aus dem Innersten kommt. Und damit ein Wort beziehungsweise ein Text aus dem Innersten kommen kann, muss man sich in einen Reflexionsprozess begeben. Das geht gar nicht anders. Wenn du über etwas schreiben willst, über ein schwieriges Thema, aber du sagst, ich bin jetzt bereit, darüber zu schreiben. Und jetzt nehmen wir wirklich was Krasses, okay? Nehmen wir mal wirklich eine Form von, ich habe in meiner Kindheit Gewalt durch einen Elternteil erfahren und ich möchte das gerne mit der Welt auf einer Bühne teilen. Das ist erstmal ein krasser Ansatz. So heißen, du musst dich selber fragen, erstens, was will ich dem Publikum eigentlich erzählen? Also was will ich, dass das Publikum über mich weiß, weil es ist eine sauprivate Sache. Dann der zweite Punkt, was sagen meine Eltern dazu, wenn die diesen Text hören? Muss man sich natürlich auch fragen, inwiefern man mit denen noch in Kontakt steht, inwiefern das auch nochmal Narben aufreißen könnte. Und dann natürlich, was macht das mit dir selbst, auf einer Bühne zu stehen und darüber zu erzählen? was mit dir passiert ist, als du ein Kind warst. Und in dem Moment setzt du dich mit der Thematik schon auseinander, einfach nur, weil du dich fragst, wie kann ich diesen Text auf eine Bühne bringen? Und ich glaube, dass diese Form der Reflexion eine therapeutische ist, aber dadurch, dass sie durch die Hintertüre passiert und nicht so offensichtlich, glaube ich, fällt uns das leichter, weil wir nämlich nicht in einer therapeutischen Sitzung sitzen. Ich muss dazu sagen, therapeutische Sitzungen sind großartig, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich möchte einfach nur den Unterschied herstellen. Also wenn ein Therapeut mir dabei hilft, mit einem Fragenkatalog zu einer Form der Selbstreflexion zu kommen, dann ist es in diesem Prozess bei einem Spoken-Word-Text bist du das selbst, der das macht. Aber du weißt es nicht wirklich. Und das ist das, was total spannend ist, weil du dich dann natürlich fragst, okay, ich möchte aber drüber reden, ich bin sicher, dass ich das möchte. Wir ermutigen unsere Jugendlichen nie, über Themen zu schreiben, wenn wir merken, die sind dazu nicht in der Lage. Die begeben sich dann in eine Gefahrensituation, ob das jetzt gegenüber ihres Umfeldes ist oder gegenüber sich selbst. Wenn wir merken, nee, also die Thematik, die ist zu krass oder die Person steckt da noch zu tief drin, dann werden wir immer sagen, wir würden dir empfehlen, ein anderes Thema zu wählen, weil es gibt tausende Themen, es gibt nicht nur das eine Thema, richtig? Aber wenn wir merken, da ist jemand, der wirklich sich da mit der ganzen Intensität in so textlich da reinstürzen will, dann merken wir, dass diese Reflexion, dann nutze ich eine Metapher, schreibe ich in der Ich-Perspektive oder in der dritten Person, schreibe ich ein Gleichnis, arbeite ich mit Symbolen, arbeite ich mit Tieren. Das ist krass, oder? Und dann fängst du an, dich selbst und das, was du selbst erlebt hast, eben in diesen kleinen Unterpunkten kreativ zu reflektieren und bringst am Ende etwas aufs Blatt Papier, das du ja immer noch nicht mit der Welt teilen musst. Das ist der Ansatz. Der Ansatz von Spoken Word ist immer, dass du einen Text für die Bühne schreibst. Das ist der Unterschied zum kreativen Schreiben. Kreatives Schreiben, das kennen wir alle. Aber kreatives Schreiben ist auch etwas, ich schreibe etwas auf, dann mache ich das Buch zu, das wird nie jemand lesen. Beim gesprochenen Wort entsteht jeder Text mit dem Anspruch und der Motivation, dass der auf die Bühne geht. So heißen, das ist so das, was du im Hinterkopf haben musst. Das, was ich schreibe, wird jemand hören. Aber wenn der Text geschrieben ist, dann zwingen wir ja niemanden auf die Bühne. Ist doch schrecklich. Wir sind ja keine Unmenschen. Ne? Aber das ist schon krass, ne? Beim Schreiben fragst du dich die ganze Zeit, ist das okay, wenn das jemand hört? Ist das okay, wenn das jemand hört? Will ich, dass das jemand hört? Oder auch, ich will, dass das jemand hört. Und dann gehst du mit so einem Text auf die Bühne und dann hast du auch tatsächlich so viel Arbeit mit dir selbst ausgeführt, dass du dann, denke ich, schon in der Lage bist, einen Teil verarbeitet zu haben. Ich glaube, du gehst nicht auf eine Bühne mit so einer krassen Thematik, jetzt in dem, es war jetzt wirklich krass gewählt, aber das war auch gewollt. Ich glaube, du gehst nicht auf die Bühne mit so einer krassen Thematik, wenn du dir nicht sicher bist.
Also mir fallen zwei Dinge dazu ein. Das eine ist, dass ich es selbst mal erlebt habe mit einer geflüchteten Person, die ihre Geschichte in einer, ja, schon eher, es war nicht ganz eine politische Veranstaltung, aber es war eine Fachveranstaltung, geteilt hat und man hat gemerkt, wie diese Geschichte unglaublich viele Emotionen überall breit gemacht hat. Und es hat mit der Person natürlich auch was gemacht und es hat mit dem Publikum auch was gemacht. Und ich habe mich mit Leuten auch unterhalten und die haben dann gesagt, boah, krass. Und manche haben es so eingeordnet, dass es zu viel Emotion war und die anderen haben es so eingeordnet. Und ich empfand aber diese Veranstaltung mit diesem emotionalen Charakter, fand ich so einprägsam, dass ich mich wahrscheinlich noch Jahre daran erinnern werde und dadurch die Gewichtung des ganzen Themas zum Beispiel auch herauf gesetzt worden ist irgendwie. Und das andere, was du gesagt hast, möchte ich kurz nochmal aufgreifen, nämlich das therapeutische Schreiben ist ja auch eine Methode. Du hast es auch nochmal super abgegrenzt zum kreativen Schreiben, was auch zum Beispiel in Therapien stattfindet, wenn ich zum Beispiel auch Leute habe, die nur ungern oder sehr schwer über die Dinge sprechen können. Ne? Also indem ich dort in den Dialog gehe. Und da wird das durchaus auch mit eingesetzt. Und ich finde, wie du es gerade beschrieben hast, überwältigend, wie heilsam tatsächlich das auch für einen selbst sein kann, wenn ich in so einen Prozess auch reingehe. Und wenn wir auch an sowas denken wie Musik machen. Ne? Musik ist auch manchmal der Zugang zu meinen eigenen Emotionen, um die ein Stück weit zu verarbeiten. Und ich glaube, das ist nochmal viel, viel einprägsamer beziehungsweise auch eindringlicher für das, was ich irgendwie mit mir selbst ausmachen, nämlich dann, wie du sagst, die Fragen zu stellen, was will ich erzählen, was sagen die Leute, die es auch irgendwie angeht, Also dieses Thema Eltern hattest du gesagt, und was passiert mit mir letztendlich auch? Und ich glaube, so einen Prozess für sich auch zu finden, wenn ich auch krasse Sachen irgendwie bei mir habe und vielleicht auch das Gefühl habe, ich kann mit Leuten nicht sprechen, das finde ich eigentlich einen sehr guten Zugang, was man selbst auch irgendwie machen kann.
Wir haben in unserer Spoken Word Academy einen Leitfaden, der heißt die 5 angeprangert Fragen. Und das ist eine Hilfestellung, um überhaupt so eine Textidee mal für sich runterzuschreiben. Und eine der Fragen ist, was ist dein Ende? Also du beginnst bei uns in der Spoken Word Academy mit deinem Ende, bevor du den Anfang schreibst. Es hat damit zu tun, dass ein Spoken Word Text immer den Anspruch hat, zumindest etwas verändern zu wollen. So heißt, du gehst immer mit einer Stärke raus. Du verharrst nicht in der Fragilität. So heißen, wenn du tatsächlich, wir reden nochmal über diese Misshandlung oder auch über eine Essstörung, die ja auch bei Jugendlichen sehr häufig vorkommt. In Workshops wird ganz häufig über Essstörungen und Depressionen geschrieben. Dann schreibst du nicht darüber, um dich selbst zu einem in Anführungsstrichen Opfer auf der Bühne zu machen, sondern du teilst deine Geschichte, um dem Publikum ein Stück weit mitzugeben. Und das ist der Grund, warum ich es geschafft habe, heute mit dieser Geschichte auf der Bühne zu stehen. Und das erfordert Stärke. Du gehst never ever mit einem schweren Schicksalsschlag oder mit einer schweren Erkrankung oder was auch immer auf eine Bühne, wenn du nicht eine Form der Stärke in deinem eigenen Schicksal oder in deiner eigenen Erkrankung gefunden hast. Das machst du nicht, das hältst du sonst nicht durch, dann brichst du zusammen. Warum nehmen wir das dem Publikum vorweg, dass wir eine Reflexion geschafft haben, die es uns erlaubt, da so auf der Bühne zu stehen? Und ich denke, dass man damit Menschen ermutigen kann. Wenn du ein Thema gewählt hast für dich, das emotional etwas schwerer wiegt, dann kannst du damit nur auf die Bühne gehen, wenn du es tatsächlich zum Teil schon verarbeitet hast. Wenn du noch ganz tief in der Problematik drin steckst oder im Erfahrenen, dann bist du nicht in der Lage, das einem Publikum zu präsentieren. Und das schafft keiner. Dann bricht man ja auf der Bühne zusammen. Und ich sage immer zu meinen Jugendlichen, euer Publikum ist keine Selbsthilfegruppe. Also du gehst nicht auf die Bühne und sagst, hallo, ich bin Jessie. Dann antworten die alle, hallo Jessie. Nein, du gehst auf die Bühne, um einem Publikum auch ein Stück weit mitzugeben, wenn du solch eine Thematik wählst, wie du es geschafft hast, an dieses Mikro damit zu kommen. Und ich finde, das müssen wir unserem Publikum auch mitgeben. Wir dürfen die nicht in der Luft hängen lassen. Und ich kann dir von einem Beispiel erzählen, wo ich mal bei einem Poetry Slam war, wo ich tatsächlich das andere Phänomen stattfinde, wo tatsächlich ich das andere Phänomen wahrnehme, also dass, wenn Geschichten über persönliche Schicksalsschläge erzählt werden, dann sind sie besonders hart und dann wird das Publikum auch mal im Stich gelassen. Und das war eine junge Frau, die in einer Intensität und in der Ich-Erzählung von Selbstverletzung gesprochen hat. Und zwar äußerst grafisch. Also so grafisch, dass ich den Raum dann auch verlassen musste, weil ich das nicht hinbekommen habe, dem weiter zuzuhören. Also nicht, weil ich respektlos sein wollte, es wurde mir einfach zu viel, weil es eben so grafisch war. Ich habe mich dann im Nachhinein informiert und das Ende dieses Textes war, dass sich die Person in diesem Text das Leben nimmt. Ja. Natürlich stand die Person, die das vorgetragen hat, noch immer auf der Bühne. Also dementsprechend finde ich es aber dann wiederum schwierig zu sagen, okay, krass, was macht das auch mit einem Publikum? Und dann ist ja diese stetige Erwähnung, dieser Trigger-Warning, wo ich mir sage, wir müssen Texte so schreiben, dass sie keine Trigger-Warning brauchen. Das ist das Wichtige und das ist auch möglich. Ich denke, dass jedes Thema in einem Spoken-Word-Text behandelt werden kann, solange am Ende eine Form der Hoffnung, eine Form der Kraft, eine Form des Aufrufes durch die eigene Geschichte entsteht. Soll heißen, was hat mir meine eigene Geschichte beigebracht, was ich gerne meinem Publikum mitgeben möchte? Und wenn ich aber zum Beispiel auf Poetry Slams Texte höre, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen, dann habe ich manchmal das Gefühl, man will in so eine ganz krasse Schwere und Tiefe gehen, um darüber halt Punkte zu bekommen. Und das zeigt eben auch für mich, dass in dem Moment, wo du Literatur in einen Wettbewerb stellst, dass das dann künstlerisch nicht funktionieren kann. Aber das war jetzt nur, um halt mal so darzustellen. Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass es einen Unterschied gibt, von welcher. Also
Ja.
für was oder wen du schreibst.
Ja, Das hast du mir auch, also ich habe es verstanden, so ein Stück weit. Und ich glaube, das macht auch ganz, ganz viel was mit dem, wie ich eben auch rangehe. Und natürlich der Bezug, wenn du sagst, ne, also ich habe eine Konkurrenz, dann ist es auch anders. Das heißt, dort ist es dann die Intensität, die maximale Intensität, die ich vielleicht dann auch möchte. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du gehst ja wirklich auch an die Jugendlichen ran, die Jugendlichen können zu dir gehen, du kannst mit diesen Gedanken oder mit der, ich nenne es jetzt mal Methode oder mit diesem Zugang gehst du ja dann auch mit rein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Leute, die jetzt zuhören, wenn die jetzt sagen, okay, das leuchtet mir ein, das finde ich cool und das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil ich vielleicht auch das Gefühl habe, ich bin irgendwie lost und ich weiß nicht wohin mit dem, was irgendwie mich auszeichnet. Was wäre denn die Möglichkeit? Können sie einfach auf dich zukommen? Können sie auf die Akademie zukommen? Oder was wäre da das Praktikable?
Da muss ich noch mal kurz zur Gedichtsanalyse zurückkommen. Die hat nämlich im Endeffekt meine Kundschaft so hart verstört, dass Jugendliche nie von alleine auf uns zukommen. Es ist wirklich so. Also es ist nicht so, dass wir uns vor Anfragen nicht retten könnten. Also das ist Tat. Also im Endeffekt müssen wir ziemlich hart buddeln und auch immer wieder klar machen, dass wir eben keine Gedichte schreiben, dass wir keine Analysen, keine Interpretation machen. Ich merke, dass man das Literaturinteresse von jungen Erwachsenen in Deutschland echt hart zerstört. Einfach aufgrund eines Deutschunterrichts, der halt sehr altbacken ist und im Endeffekt auch nicht viel Neues zulässt und auch nicht die eigene Geschichte zulässt. Das ist total spannend, ne? Wo bekommt die eigene Geschichte Raum? Meistens ist halt, was hast du? Also ich kann mich noch an meine Aufsätze aus der Schule erinnern, da war es meistens in meinen Ferien habe ich gemacht oder am letzten Wochenende habe ich gemacht, aber dass man jetzt wirklich mal sagt, wir reflektieren jetzt mal unsere eigenen Gesinnungen und Gefühle. Ich glaube, da ist Deutschland auch nicht das Land für. Also ich habe gemerkt, dass es hier eh so eine maximale Problematik mit Emotionen gibt. So heißen die Jugendlichen kommen erstmal nicht auf uns zu. Wir machen das ganz einfach durch die Hintertüre und zwar durch unsere Schulworkshops. Wir haben ganz viele tolle LehrerInnen und Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Meistens im Rahmen von Projektwochen oder im Rahmen von Literaturwochen. Und dann kriegen die Jugendlichen einen 3,5 bis 5-stündigen Grundkurs, in dem es erstmal gar nicht darum geht, dass sie über ihre Emotionen schreiben sollen. Da sind wir ja wieder beim Baukastensystem. Das sind dann alles so kleine innovative Übungen, die die Jugendlichen davon ganz alleine hinleiten. Also ich gehe ja nicht da rein und zünd eine Bombe und sag, so, und jetzt reden wir über Gefühle. Da würden die alle abhauen.
Ja.
Und da sind so ein paar ganz spannende Übungen dabei, die du auch lieben würdest, die auch lustig sind, wo man auch übereinander lacht, miteinander lacht, also nicht über den anderen, sondern man lacht einfach darüber, dass die Texte so lustig sind. Und dann hat man auch diese Erfolgserlebnisse, wo man merkt, ach, Leute reagieren auch auf mich und finden das gut, was ich sage. Und dann traut man sich vielleicht auch über etwas zu reden, was nicht so leicht ist. Und da baue ich halt wieder auf das Gemeinschaftsgefühl in meinen Workshops mit größeren Gruppen. Es sind ja meistens in den Schulen 25 bis 30 SchülerInnen, ist es so, dass ich sie bitte, ihre Thematik, also was ihnen zurzeit total am Herzen liegt, also wozu sie eine starke Emotion haben, die kann positiv wie negativ sein. Und das sollen die auf ein DIN A4-Blatt schreiben und das dann einfach mal auf den Boden in die Mitte legen. Also die sitzen ja nicht an ihren Schulbänken, wenn die mit mir zusammenarbeiten, sondern es ist dann so ein großer Halbkreis. Und dann legen die ihre Themen auf den Boden und dann siehst du schon, die ähneln sich alle. Und das ist spannend, weil dann selbst Leute, die nicht miteinander können, das ist natürlich Gold, wenn das passiert, passiert sehr häufig, dass selbst wenn du Gruppen untereinander hast, die nicht miteinander klarkommen, dann siehst du, die haben im Endeffekt die gleichen Ängste, die haben die gleichen Überforderungen. Da steht immer Leistungsdruck auf diesen Zetteln, da steht Depression, da steht Zukunftsangst, da steht Klimawandel, da steht auch Minecraft und Fortnite. Steht auf Fußball, steht auf Hertha BSC, aber das kann ich auch verstehen, das ist eine ganz große Sorge.
Ja,
Viele in Brandenburg.
wohl wahr.
Genau, das war in Luckenwalde, tatsächlich habe ich einen Workshop gemacht, da hat die halbe Klasse Hertha BSC aufgeschrieben, das war das Abstiegsjahr, total spannend, oder? Genau, und dann hast du einfach mal so eine Mindmap von dem, was deine Klasse gerade tatsächlich fühlt und spürt. Und dadurch, dass die Themen so ähnlich sind, haben die diesen Aha-Moment, wo die sagen, ach krass, wenn ich jetzt über den Leistungsdruck schreibe, dann wird das mindestens die 5 anderen, die das Thema auch aufgeschrieben haben, erreichen. Und dadurch kriegen die dann die Motivation, sich dann tatsächlich damit auseinanderzusetzen. Und nach unseren Workshops bleiben meistens so 2 bis 5 die dann tatsächlich ganz großes Interesse haben, weiter mit uns zu arbeiten. Und daraus ergeben sich dann die ganzen Projekte, die wir dann den Rest des Jahres über machen. Also du kommst über den Schulworkshop in die Spoken Word Akademie. Die wenigsten kommen in die Spoken Word Akademie, ohne vorher einen Workshop gemacht zu haben.
Das ist ja tatsächlich, du hast es angesprochen mit dieser Emotionalität. Das ist sehe ich auch so als eine große Schwierigkeit. Wir haben ja auch die sogenannte German Angst. Das ist ja auch das, wofür wir bekannt sind, dass wir
Ja.
da tendenziell immer diese Ängste haben. Und das ist ja alles, und das ist das Spannende, gerade im Jugendbereich. Wir haben halt sehr viel, was internalisierend ist, was halt irgendwie drin ist und nie raus kann. Also depressives, trauriges, angstvolles und dieser Umgang mit Emotionen zum Beispiel, das ist auch meine Sichtweise drauf. Das ist auch, glaube ich, so in dem schulischen System überhaupt nicht verankert, wie wir mit Emotionen umgehen, wie wir die regulieren und wie wir die letztendlich auch verarbeiten und wie wir überhaupt erst mal eine Bühne schaffen, damit man diese Emotionen auch nach außen geben kann, weil das die Verarbeitung auch schafft. Mich würde an der Stelle natürlich interessieren, das wäre ja auch etwas, gerade bei älteren Generationen, die das ja auch nie, also in der Form natürlich nicht gelernt haben oder möglicherweise einfach auch gar nicht auf dem Schirm haben. Glaubst du, dass sowas auch bei älteren Generationen funktionieren könnte oder auch funktioniert nach deiner Erfahrung?
Also ich habe erst letztens mit der Deutschen Rentenversicherung zusammengearbeitet. Da durfte ich zum Weltfrauentag mit einer Gruppe von Angestellten, die auch teilweise schon seit 20, 30 Jahren da arbeiten, zusammenarbeiten. Das war jetzt sehr viel Arbeit in einem Satz.
Mach noch eins
Und
ein, wenn du willst.
ich habe sehr gerne mit dieser tollen Frauengruppe zusammengearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das für die gar nicht so leicht war, da emotional zu werden. Und dabei will ich ja nicht mal, dass Menschen emotional werden. Ich kann ja einfach mal eine Übung von mir ganz kurz verraten. Und zwar ist es nämlich so, Menschen müssen sich ein Objekt ausdenken. Also meine Übungen sind immer so aufgebaut, dass sie in Steps kommen und du nie wirklich weißt, worauf ich hinaus will, damit der Aha-Überraschungseffekt so groß ist, dass du dich praktisch gar nicht mehr gegen meine Übung wehren kannst. Deswegen erkläre ich die nie zu Beginn. Und zu Beginn lade ich dann die Gruppe ein, das erstbeste Objekt, das ihnen einfällt, ohne dass sie nicht leben können, aufzuschreiben. Das sind meistens so Sachen wie Kühlschrank, Bett, Auto, Handy. Und dann ist der nächste Schritt, sich vorzustellen, wie man eine Emotion zu diesem Objekt empfindet. Also wäre es dann Liebe, Freundschaft, Wut, Hass. Und der letzte Schritt ist dann, dass du ein erotisches Liebesgedicht an dieses Objekt schreiben musst. Und du darfst das Objekt nicht nennen, aber du musst alles einbringen, was das Objekt ausmacht. Und dann auch mit Worten arbeiten, die wir in der deutschen Sprache die ganze Zeit benutzen, aber die auch im erotischen Kontext einen Sinn ergeben würden. Sowas wie gleiten, stoßen, zupacken, klatschen. Und es ist schön, wie du rosa wirst im Gesicht. Das finde ich großartig. Das passiert immer. Und es ist total spannend, Frederik. Und dann, ich gebe dir jetzt mal ein ganz kleines Beispiel. Stell dir vor, ich hätte jetzt einen Holzstuhl gezogen. Dann würde ich sowas schreiben wie, wenn meine schwitzend nassen Hände über dein kaltes Holz fahren, dann will ich mich auf dich draufsetzen. Ich will auf dir vor und zurück schaukeln und ich weiß, deine Beine aus Metall werden mich halten.
Ich finde das sehr, sehr inspirierend. Also ich kann mir das gut vorstellen. Und
Jetzt bist du sehr rot übrigens im Gesicht.
ja, das geht jetzt nicht mehr weg, glaube ich. Also.
Ja, und das ist so eine Übung, die ich halt auch mit den Damen von der Deutschen Rentenversicherung gemacht habe. Und die hatten ganz große Schwierigkeiten. Ganz große Schwierigkeiten. Das, was am Ende bei rausgekommen ist, war großartig. Aber der Großteil der Gruppe wollte es nicht mal vorlesen, obwohl es ja eigentlich komödiantisch ist. Also ich meine, komm, du erzählst, also du spinnst dir eine erotische Beziehung zu deinem Handy, okay, die haben wahrscheinlich einige, aber du spinnst dir eine erotische Verbindung zu deinem Kühlschrank, okay, das ist erstmal ist das lustig, das ist lachhaft, da sitzen alle da und kichern und finden das toll und trotzdem haben ganz viele gesagt, ich kann das nicht, ich schaff das nicht, das ist, nee, hat Spaß gemacht, ich schäme mich, das vorzutragen. Und das fand ich total spannend. Also ja, ich würde nicht nur sagen, das ist auch etwas, was bei Älteren funktioniert, das ist etwas, was Ältere machen müssen. Die müssen in unsere Workshops kommen. Ich würde das gerne viel, viel öfter machen, mit LehrerInnen zusammenarbeiten, mit Damen von der Deutschen Rentenversicherung zusammenarbeiten, weil ich schon denke, Der Unterschied ist bei Jugendlichen, die sind noch in der Entwicklungsphase. Da kannst du noch ganz, ganz viel beeinflussen. Ich merke bei älteren Generationen, die haben in vielerlei Hinsicht mit vielen Dingen, das hört sich jetzt böse an, aber emotional abgeschlossen. Ich höre auch ganz oft den Satz, ach, ich bin zu alt, um noch was Neues zu lernen. Oder das haben wir immer schon so gemacht. Also das werde ich jetzt nicht einfach so ändern. Also ich merke schon auch dieses, ich will mich auf was Neues jetzt gar nicht einlassen, was ich total schade finde. Aber diese Emotionalität ist in allen Altersklassen ein ganz, ganz großes Problem in Deutschland. Also
Ja.
das ist echt, da musst du buddeln. Da musst du richtig krass buddeln.
Ich bin gerade bei der Stehlampe, weil ich hatte vorhin das Objekt Stehlampe und mir ist Folgendes eingefallen. Bei mir wäre dann wahrscheinlich jeder zweite Satz irgendwas mit von hinten. Ich packe meine Stehlampe von hinten an und gebe ihr einen elektrischen Impuls, sodass sie vor Licht sprüht.
Es wäre auch ein schöner Satz, sowas wie, ich will dich einstecken.
Ja,
Ich
stimmt.
will dich einstecken und all deine Schalter betätigen.
Ja,
Ich will auf dir rumdrücken, bis du leuchtest.
stimmt. Aber finde ich cool. Jetzt noch mal ganz kurz, weil es hat gerade bei mir so parallel mitgewirkt, aber ich finde das total cool und ja, ich glaube, wenn man dich so, oder so geht es mir jetzt, wenn ich für mich spreche, wenn man das so erlebt, wie du das auch so als, also wirklich als Vorbild auch so formulierst und kommt man automatisch auf den Gedanken, wie kriegt man das irgendwo hin, wo kriegt man wieder eine Förderidee oder eine Idee auch hin, auch bei mir, wo man das wirklich auch älteren Generationen vielleicht auch anbieten kann. Und ich hätte sofort Lust, da bei dir mitzumachen, weil mich das auch total anmacht, quasi, um in dem Slogan zu bleiben, in dieser Konnotation.
Geil.
Weil das einfach, glaube ich, etwas ist, was auch unsere Routine, unsere Kopfroutine, unsere Schemata einfach durchbricht, weil wir dort an der Stelle auch wirklich diesen Zugang zu Emotionen. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem dafür, wenn wir über Selbstwirksamkeit vielleicht nochmal sprechen und innere Stärke, dass wir manchmal eben diese Nichtverarbeitung von Emotionen und gerade Scham ist ja etwas, was wir überhaupt nicht aushalten können, was ja auch eine Emotion ist, die wir total vermeiden, wo wir dann auch über die Bühne und dieses Miteinander auch so diese Übungen, wie du es gerade beschrieben hast, einfach dann auch diesen Zugang finden. Ne?
Ja, total. Und du darfst ja auch nicht vergessen, es ist ja auch ganz viel Spaß. Es ist ja ultra viel Spaß. Du bist in einer Gruppe, du kriegst richtig geile, innovative Schreibübungen, die du so noch nie in deinem Leben zuvor gesehen hast, weil die kommen ja alle von mir. Also ich weiß, dass ich das Rad nicht neu erfinden kann, aber alle Schreibübungen, die du bei mir machst, die kommen nicht aus irgendeiner Schule, sondern die habe ich selbst erfunden. Und die sind erstmal da, um sich auch zu amüsieren. So, dann hast du immer den Prozess des gegenseitigen Vorlesens. Also wenn du 3,5 Stunden in meinem Workshop sitzt, dann schreibst du maximal 30 Minuten. Und der Rest ist wirklich miteinander Gruppenarbeit, Performance, auch das Reflektieren, warum man jetzt so etwas schreibt. Wir machen eine Stunde lang, wo wir nur darüber diskutieren, was ist denn der richtige Weg, um an eine bestimmte Thematik ranzugehen. Das ist einfach so unfassbar viel Spaß. Und am Ende gehst du dann auch noch damit auf die Bühne. Und bestenfalls bringst du am Ende eines Projektes sogar dein erstes eigenes Buch raus. Und du musstest nicht dafür kämpfen. Du musstest dich nicht bei einem Literaturinstitut anmelden. Du musstest nicht erstmal hier bla 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 irgendwie einen fetten Lebenslauf zusammenschreiben, damit mal irgendjemand an dich glaubt. Nee, das machen wir. Egal, wenn du jetzt, ich habe keine Ahnung, was du literarisch kannst, aber ich glaube erstmal daran, dass du etwas kannst und dass ich sage immer, du kannst mir nicht mehr als das Beste des Momentes geben. Also für mich bist du immer in dem Moment, wo du vor mir bist, gibst du mir schon das Beste von dir, weil wie du morgen bist, das interessiert mich dann nicht mehr, weil wir sehen uns ja morgen nicht. Also du bist immer schon die beste Version deiner selbst, wenn du in meinem Workshop sitzt. Und das ist auch das, was ich Jugendlichen sage, wenn die mir mal wieder erklären wollen, dass ihre Texte ja eigentlich viel, viel besser sind. Und dann sage ich, das ist mir total egal, weil das, was du mir gerade gibst, das ist das Einzige, was eine Relevanz hat. Und für mich ist das immer genau richtig. Das heißt, die Jugendlichen kriegen Feedback und die kriegen keine Kritik. Und ich bringe denen auch bei, wie konstruktives Feedback, nicht Kritik, überhaupt funktioniert. Und da ist mir zum Beispiel in Deutschland ein Satz sehr häufig untergekommen, der lautet, ich ganz schrecklich, nicht gemeckert ist schon gelobt genug.
Ja.
Und ich habe noch, also, und das ist auch egal, in welchem
Ja.
Bundesland ich unterrichte, ne? Das
Ja.
ist so ein Satz, der kommt immer, der kommt immer. Und ich denke mir, was bringen wir den Menschen bei? Also, wenn wir nicht meckern, dann müssen sie sich das positive Feedback, das Kompliment sozusagen selbst irgendwo her deuten. Aber wenn eine Kritik kommt, dann äußern wir sie. Aber dann bist du dir ja die ganze Zeit gefangen in dieser Annahme, dass man dich nur scheiße findet. Und wie kannst du dich dann positiv und auch mit deinem eigenen Selbstwert entwickeln? Das geht ja gar nicht.
Ja, also mir fällt da auch so ein Satz ein, den ich auch so als ein Beispiel sehe. Respekt muss man sich verdienen.
Ja,
das war auch
Quatsch.
So das, ne? Und das bringt auch nichts. Und das ist vielleicht auch in bestimmten Situationen gar nicht böse gemeint. Aber wenn wir mal die Grundüberzeugung diesbezüglich uns herleiten, ne? Also Respekt hat grundsätzlich jeder Mensch verdient im Dasein und in dem Hier und Jetzt. Und das ist ja uns, das sollte auch nicht irgendwie hinterfragt werden. Und ich glaube, dieses Wertschätzende, was du sagst, ich glaube, das ist was ganz Wesentliches.
Ja, also so heißen, du kannst so ein bisschen merken, ne? Also die Arbeit, die ich mache, die kommt aus dieser Quelle des über Jahre nicht gewertschätzt werden, Gewalterfahrungen, Formen der Einsamkeitserfahrungen. Und ich habe mich einfach gefragt, was kann ich daraus basteln, damit andere nicht durch die gleiche Scheiße durch müssen, um es jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und
Sehr cool.
So ist die Spoken Word Akademie entstanden. So heißen, wenn ich vor einer Gruppe stehe, dann merke ich auch immer, dass ich eigentlich sehr, sehr dankbar sein kann für die Erfahrungen, die ich hatte. Ob das jetzt meine eigene Essstörung damals war, ob das die Gewalterfahrungen sind, ob das die Obdachlosigkeit ist, ob das die vielen Reisen sind. Ich merke, ich kann wirklich sehr gut auf jede einzelne Person in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen eingehen und auch immer einen gemeinsamen Nenner finden. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann sagen können, hä, ist eigentlich total gut, dass das alles jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil es hilft mir heute darin, ein immenses empathisches Vermögen an den Tag legen zu können, was dann wiederum Menschen hilft, unfassbar tolle Texte zu schreiben.
Ja.
Dementsprechend erfüllt mich meine Arbeit mit unglaublich viel Dankbarkeit, aber auch mit sehr viel Frustration, weil einfach sehr wenige Menschen verstehen, was diese Arbeit leisten kann. Also bei Fördermittelgeldgebern fallen wir meistens durch, weil die sehen halt nur, ach ja, Jugendliche und Literatur, das ist jetzt für uns nicht förderwürdig. Und es ist super schwierig, Menschen zu erklären, was das Projekt tatsächlich schafft, weil ja alle nicht so toll sind wie du, Frederik, die einem dann so eine Bühne bieten und sagen, hey, erzähl mir mal, was du da machst. Und das tut gut. Und das, was du gerade für mich tust, dass wir hier zusammen sitzen in diesem Podcast, das ist für mich eine Wertschätzung und auch die Motivation, morgen wieder damit weiterzumachen, weil ich weiß, egal wie scheiße dich vielleicht Menschen finden, es gibt mindestens einen Frederik in Chemnitz, der findet dich toll.
Ja, das freut mich und das ist auch tatsächlich so. Und bei mir ist es ja auch so, unser Verein, der guckt ja auch, oder ich persönlich bin auch so, dass man vernetzt und dass man sich auch die Gedanken von anderen einfach anhören kann. Und ich interessiere mich grundsätzlich auch für Menschen und es wird dann auch weiter dieses Gedankending dann auch weitergehen, wo ich dann noch denke, das muss irgendwo stärker dann auch mit sein. Und das heißt, ich denke dann auch an dich öfters und werde dann noch schauen, wie wir das auch dort vernetzen können, weil das eine coole Sache ist, weil das eben auch Menschen abholt. Und ich glaube, wir sprechen auch manchmal über das Präventive, wo wir am Ende jetzt nicht sagen können, so geht es mir ja auch, wenn ich in Schulen gehe zum Beispiel, wo dann oder in Einrichtungen oder in Unternehmen, die dann sagen, nee, brauchen wir alles nicht. Aber dieses Präventive, diese Verarbeitung ist ja etwas, was wir machen, damit sich's in diesem Moment, und das hast du ja gerade gesagt, ne, also indem ich die beste Version in dem Moment vielleicht doch von mir bin, was wir dort einfach an die Hand geben können. Und das machst du in einer wunderbaren Weise. Und ich, also wie gesagt, du inspirierst mich und das sind wunderbare Worte, die du aneinanderreißt und dieses Prinzip auch so unglaublich personifiziert darstellst. Das ist unglaublich. Ich habe noch eine Frage und zwar, also, wenn man jetzt nicht diese Akademie jetzt direkt, also du hast gesagt, ne, also über die Hintertür in die Schulen zum Beispiel wäre das was. Man kann aber bei Instagram ja auch sich so ein bisschen was abschauen, beziehungsweise dann noch gucken, was ihr macht. Das Buch kann man in der Version 2.0 dann quasi irgendwann auch wieder beziehen, möglicherweise, um dort
unser neues Ost-West Poetry.
Ja, Ost-West Poetry, genau. Und man kann bei Instagram dich auch finden. Und ich glaube, selbst wenn man jetzt das nicht vor Ort hat und wenn man nicht die Möglichkeit über die Schule hat, kann man sich total inspirieren lassen, auch von dem, was du, ich folge dir jetzt auch seit längerer Zeit schon, was du auch postest und wo du auch so ein bisschen deine Gedanken hinlegst und wo du auch immer mit diesen Gedanken auch inspirierst, sodass man selber auch diesen Gedanken vielleicht noch weiter verfolgen kann, wie ich in meinem Selbst mich auch stärken kann.
Also im Endeffekt kann jeder zu uns kommen. Wir haben einen ganz tollen Online-Grundkurs, den jeder Mensch individuell für sich machen kann, um erstmal herauszufinden, liegt mir das eigentlich? Das ist dann auch verbunden mit Zoom-Meetings, und auf Spendenbasis tatsächlich. Also du gibst, was du geben kannst, weil wir nämlich sagen, Fort-Weiterbildung und Literatur sollte nicht vom Portemonnaie abhängig sein. Und wenn das den Menschen dann gefallen hat, dann kriegen sie nämlich schon mal so ein Grundkonzept, wo sie merken, ach, so läuft das und da kann ich auch mitmachen, will ich da überhaupt mitmachen? Und dann kann man zu unseren Veranstaltungen kommen, in unseren Projekten mitwirken, einsteigen und am Ende sogar ein Praktikum machen. Wir bieten nämlich tatsächlich Schülerpraktika an. Oder auch für dich, Frederik, dich würde ich auch als Praktikanten aufnehmen.
Ja, wir
Ja.
reden drüber. Also ich bin da wirklich,
Gerne.
ich bin das auch so. Das heißt, nachdem wir jetzt gleich das, also die Aufnahme beendet haben, reden wir gleich noch mal kurz weiter. Ich würde mit einem Zitat von dir noch mal ganz kurz vielleicht, es sei denn, du hast noch ein Spoken Word, was du noch gern von dir aus mitgeben willst. Also du hast dann die letzte Bühne quasi. Du bist ja Gast heute. Das freut mich sehr. Und du hast es so wunderbar formuliert. Du bist immer die beste Version in dem Moment. Und darauf kommt es letztendlich an. Das ist die Relevanz. Und ich glaube, das ist etwas, was wir vielleicht auch nochmal mitgeben können. In deinen Worten vielleicht nochmal, wo es um Selbststärke geht, wirklich sich nicht irgendwie einem Anspruch, also einem Anspruch nachzujagen, zu sagen, höher, schneller, weiter, sondern dieser Moment ist es. Und dieses Spoken Word, was wir heute gehört haben, ist eine Möglichkeit, wie ich das auch tatsächlich auf die Platte bringen kann und wo ich vielleicht auch so eine gewisse Verarbeitung auch erzielen kann von den Dingen, die mich irgendwie innerlich umtreiben.
Ich bin gerade sprachlos, Frederik. Ich will nicht nur, dass du mich immer anmoderierst, ich will auch, dass du mich jetzt immer abmoderierst.
Okay, alles klar.
Aber das ist das, was ich meinen Jugendlichen sage, also allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Die werden niemals, wird ein Mensch von mir hören, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, das wirst du von mir nicht hören. Ich weiß einfach, dass jeder Satz, den wir einem Menschen sagen, wie so ein kleiner Stein ist, den wir in einen See werfen. Und wir können in dem Moment nicht einschätzen, mit welcher Welle und wann dieser Stein dann am Ufer ankommen wird.
Ja.
So heißen, es könnte irgendwann mal, ich sag dir heute was ganz Böses und in 25 Jahren wirkt das auf einmal nach. Und ich wünsche mir das Gegenteil. Also, dass ich jetzt etwas Nettes sage oder jetzt irgendwie jemandem Mut mitgebe und diese Person sich dann vielleicht auch erst in 25 Jahren dran erinnert, aber sagt, nee, ah, ja, da hat Jesse James LaFleur mal was zu mir gesagt. Ja, jetzt verstehe ich's, jetzt macht Sinn und jetzt fühle ich's. Es kann sofort wirken, kann später wirken, aber Hauptsache, es wirkt positiv.
Wahnsinn. Jesse, ich danke dir. Du bist ein sehr heilsamer
Gerne.
Mensch mit deinen Gedanken. Du bist ein besonderer Mensch, inspirierst sehr. Ich gehe mit Gedanken raus und ich danke dir fürs Kommen, für das Gespräch.
Gerne.
Und ja, kann mich eigentlich nur noch dem anschließen, ne? Die Wertschätzung ist das, was das Wichtigste ist. Also vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und dir nochmal ganz, ganz lieb. Vielen, vielen Dank dafür.
Dankeschön, Frederik.
Dies war ein Podcast von Kopfvitamin. Weitere Informationen bei Instagram oder auf www.kopfvitamin.de.